Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Die Snooker-Weltmeisterschaft ist nur noch 8 Tage entfernt. Vorher müssen allerdings noch 16 Teilnehmer ermittelt werden. 16 stehen fest, die gesetzt sind von 1 bis 16 in der Weltrangliste, plus jetzt noch 16, die noch in 3 Runden gewinnen müssen, um am Ende ihren Status als WM-Teilnehmer zu manifestieren. Und hier hat es schon die ersten wirklich entscheidenden bzw. richtig guten Ergebnisse gegeben. Plus, wir haben ein Marathon-Match erlebt. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich wie immer mit meinem Kollegen Christian Oehmicke aus der Sendung Total Clearance. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Bevor wir auf das Marathon-Match zu sprechen kommen, müssen wir über Andrew Higginson sprechen. Andrew Higginson war hier schon mal im Viertelfinale bei der WM, also hat auch schon seine Erfolge gefeiert, musste hier aber in die Qualifikation, weil es in diesem Jahr bzw. in den letzten Jahren nicht mehr so richtig lief. Er spielte gegen den Amateur James Cahill und es sah nach 7 Frames so aus, als ob Higginson ganz schnell seine Sachen würde packen können. Es wurde am Ende ein dramatisches Match. Was ist da los gewesen?
Tja, James Cahill ist jemand, der in dieser Saison schon das ein oder andere Mal für Furore gesorgt hat auf der Main Tour. Der gehört meiner Meinung nach auch absolut auf die Main Tour. Wird er wahrscheinlich auch schaffen, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Hatte Max Selby geschlagen bei der UK Championship in dieser Saison und auch noch einige weitere Spieler auch aus den Top 16 zum Teil aus Turnieren befördert. Also der kann richtig gutes Snooker spielen. Der ist mit 7-0 in Führung gestürmt, kann man wirklich nicht anders sagen. Bei Andrew Higginson lief da kaum was zusammen. Der spielte da teilweise 0 bis 3 Punkte pro Frame, einfach weil James Cahill ihm die Century Breaks, ja zum Teil wirklich Century Breaks, um die Ohren pfefferte und eine gute Chance nach der anderen wirklich dann auch in hohe Breaks ummünzte. Und ja, dann wurde das Match in der zweiten Session komplett gedreht. Vielleicht war da auch so ein bisschen entscheidend, dass die letzten 2 Frames der ersten Session eben noch an Andrew Higginson gingen, dass der beim 2-7 noch so ein bisschen gedacht hat, naja, 5 Frames Rückstand gegen einen Amateur, vielleicht kann ich das sogar noch drehen. In die zweite Session ging es dann sogar trotzdem wieder mit einem Century von James Cahill, aber danach verlief das Match dann in eine komplett andere Richtung und zwar in eine, die sich James Cahill nicht so ganz vorgestellt hatte, glaube ich. Andrew Higginson verkürzte zunächst mit einem Frame und dann kam vielleicht so ein Mini-Wendepunkt im 12. Frame, den hätten beide gewinnen können. Dieser Frame ging am Ende auf Schwarz an Andrew Higginson. James Cahill verschoss dort einmal den Matchball letztendlich auch und schaffte es somit nicht auf 9-3 zu erhöhen, was ihn ja dann einen Schritt näher an die Ziellinie gebracht hätte, sondern Andrew Higginson verkürzte weiter und immer weiter. Und es lief jetzt dann auch das Breakbuilding bei Andrew Higginson so richtig gut, sodass er dann tatsächlich im 16. Frame nach einer 52 und ja davor noch vielen weiteren Breaks von mehr als 50 Punkten zum 8-8 ausgeglichen hat und dann nicht nur zum 8-8 ausglich, sondern dann auch mit 9-8 in Führung ging. Das ist ein Moment, in dem viele Spieler auch mit mehr Erfahrung dann zusammengebrochen wären und sich gesagt hätten, meine Güte, ich habe hier gerade ein 7-0 und ein 8-2 noch vermasselt. Das kann ich eigentlich nicht mehr gewinnen. Und James Cahill hat das komplett ignoriert, komplett von sich wegschütteln können. Da kann man wirklich nur den Hut vorziehen vor dieser Leistung. Holte sich den Entscheidungsframe, also gewann den 18. Frame, um den Decider zu erzwingen und holte sich diesen dann auch mit einer 56. Andrew Higginson versuchte da nochmal um Snooker zu kämpfen, aber es brachte dann letztendlich nichts mehr. Also das ist ein Sieg, der nicht höher zu bewerten ist. Einfach aufgrund dieses, zum einen dieses Matchverlaufs, aber auch aufgrund der Nervenstärke, die James Cahill da in den letzten 2 Frames bewiesen hat, sich trotz des 8-9 nach eben dieser hohen Führung dann tatsächlich noch durchzubeißen. Und dieser Sieg war für ihn enorm wichtig, denn damit hat er sich wieder in die Top 8 der Einjahresrangliste gekämpft, was die Spieler angeht, die jetzt aktuell entweder ihre Tourkarte verlieren oder noch gar nicht auf der Tour sind. Und da ist James Cahill jetzt auf Platz 6 im Moment, also hat da sehr gute Chancen, sich über diesen Weg tatsächlich die Tourkarte zu holen. Und das wäre als Amateur natürlich eine enorm starke Leistung. Der hat 35.500 Pfund damit bis jetzt eingenommen in dieser Saison. Und das, obwohl er nicht auf der Main Tour ist. Also das ist schon eine bärenstarke Leistung und die verdient dann auch absolut die Tourkarte.
Es schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust bei so einem Match. Auf der einen Seite möchte ich gerne das Comeback sehen, also nach 0-7 und 2-8 hätte ich gerne das 10-9 gesehen, beziehungsweise das 10-8 für Higginson gesehen. Auf der anderen Seite bewundere ich natürlich so eine Nervenstärke, nach 8-9 nicht zu sagen, komm, oder nicht heulen, vom Tisch zu verschwinden und zu sagen, ich versuche das hier nochmal und das hier umzudrehen. Ein faszinierendes Match.
Ja, das ist genau dieser Druck, der da auf James Cahill gelastet haben muss, als er dann tatsächlich mit 8-9 in Rückstand gerät. Ich weiß nicht, wie er da das zusammenbekommen hat, dass er sich dann da weiter konzentriert. Ich meine, das Match ist ja nur auch nicht gerade kurz gewesen. Also das war dann auch inzwischen spät abends, dass die beiden dann hier in einen Decider gingen. Und es hat sich trotzdem am Ende James Cahill durchgesetzt. Und das ist einfach eine phänomenal gute Leistung gewesen. Da bin ich enorm gespannt, ob er das im nächsten Match jetzt dann auch weiter bestätigen kann. Es wird nicht einfacher werden für ihn, wenn er sich hier tatsächlich zur WM durchkämpfen will, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Aber zuzutrauen wäre es ihm auf jeden Fall. Michael Holt ist der nächste Gegner jetzt für ihn. Aber es kann auch sein, dass er dann jetzt ein bisschen nach diesem Druckabfall und vor allem dann auch nach diesem wirklich kräftezehrenden Match dann auch jetzt nicht mehr so gut ins nächste Match reinkommt. Aber für Andrew Higginson natürlich eine doppelt bittere Niederlage, denn da wäre es dann vielleicht für ihn fast besser gewesen, wenn er tatsächlich mit 2-10 oder mit 3-10 da aus dem Match rausgegangen ist, weil dieses Ende dann jetzt so dann tatsächlich noch zu erleben, das ist dann für ihn auch enorm bitter.
Also, Andrew Higginson ist ausgeschieden, ist der in der Weltrangliste am höchsten platzierte Spieler, der im Moment ausgeschieden ist. Bislang gab es wenig Überraschungen in diesem Turnier bislang. Wir sprechen gleich noch über eine andere kleine Überraschung. Aber wir können noch einmal gerade sagen, ich habe am Anfang über ein Marathon-Match gesprochen. 3:52 deutscher Zeit war es, als Michael Judge am ersten Tag gegen Peter Lyons mit 10-9 gewonnen hat. Wie viele Zuschauer waren da wohl noch?
Also es gab tatsächlich wahrscheinlich im Hashtag von 147SF mehr Zuschauer als vor Ort. Da gab es da tatsächlich ein paar Leute, die sich das dann bis zu Ende angetan haben. Also das war ein, ja, ich weiß gar nicht, ob da Marathon-Match überhaupt noch passt. Das ist dann, ja, wenn dann ein Ironman-Match vielleicht.
Ironman ist super, ja.
Also es war ein unheimlich zerfahrenes Duell. Es gab kaum hohe Breaks. Es war ein Duell zwischen zwei taktisch gut spielenden Spielern und zwischen zwei, die sehr viel Erfahrung mitbringen. Michael Judge, ja auch ehemaliger Main-Tour-Spieler, Peter Lyons, ja, der hat auch 20 Karrierejahre auf dem Buckel, inzwischen mehr sogar. Also das ist dann auch einfach, die haben sich ein bisschen neutralisiert und das war relativ früh klar, dass das auch ein Decider zulief. Auch wenn mal Michael Judge ein paar Frames mehr Vorsprung hatte, als es Peter Lyons, glaube ich, recht gewesen wäre. Aber am Ende ging es in einen Decider und der ging dann tatsächlich an Judge, an den Amateur, der ja so ein bisschen sogar ein bisschen Glück hat, dass er hier überhaupt in der WM-Quali dabei ist. Der ersetzte nämlich auf den letzten Drücker den Chinesen Zhang Jiankang, der aus dem Turnier ausgestiegen war. Wahrscheinlich wegen Visaproblemen oder warum auch immer. Jedenfalls trat er nicht zur WM-Quali an, dadurch rückte Judge nach und steht jetzt tatsächlich in der zweiten WM-Quali-Runde. Für Peter Lyons doppelt bitter diese Niederlage. Nicht nur, dass er ein ja wahrscheinlich 15-stündiges Match verloren hat, sondern er wird damit auch seine Tourkarte verlieren. Das ist auch besonders bitter, denn so weit von den Top 64 war der jetzt nicht entfernt und auch so weit von der Einjahresrangliste nicht. Da hätten vielleicht 1-2 Siege in der WM-Quali schon gereicht, dass er da noch sich die Tourkarte wiederholt. Aber so natürlich bitter. Jetzt muss er wieder in die Q-School oder muss gucken, wie es für ihn da weitergeht. Sohnemann, Oliver Lyons, der ist ja fest in den Top 64, also da sollte erstmal nichts passieren. Aber ja, das Thema mit dem Tour-Survival oder beziehungsweise mit dem Kampf um die Main-Tour-Tickets, das beherrscht diese WM-Quali ja bisher auch enorm stark. Und da gibt es ja noch ein paar andere, die es jetzt dann leider auch erwischt hat.
Da gibt es auch ein paar andere. Wir haben also nicht nur diese erste Quali-Runde, wir haben natürlich dieses Tour-Survival, wie es genannt wird. Und das ist ja dann auch immer so eine Geschichte, da zerbrechen Karrieren, beziehungsweise da werden Karrieren on hold gesetzt, weil die Leute dann in die Q-School müssen, weil sie vielleicht die Tourkarte für die nächste Saison nicht erreichen. Also auch das hat ja seinen, ich sag jetzt mal, Reiz für die Zuschauer.
Ja, absolut. Also das ist eine Geschichte, die natürlich nicht so schön ist für die Spieler, weil es für die um viel, viel geht. Aber es wird eben von Jahr zu Jahr auch schwerer, eben in den Top 64 zu bleiben. Die Grenze, die man da erreichen muss, die wird von Jahr zu Jahr höher. Die hat sich inzwischen fast verdreifacht von der Anzahl der Punkte her, die man da braucht, oder von der Anzahl des Preisgeldes, was man da mitnehmen muss. Und wir haben halt einige Spieler, die haben zwar vielleicht eine gute Saison jetzt gespielt, sind vielleicht sogar derzeit in recht guter Form gewesen, wie auch Peter Lines. Ich meine, was hat der für eine Saison 2018, 2019 gespielt? Halbfinale beim Paul Hunter Classic erreicht unter anderem, und der fällt jetzt von der Main Tour, einfach weil die Saison davor eben nicht gut genug war, um in die Top 64 zu kommen, und das ist dann eben eine bittere Sache. Und wir haben einige andere große Spieler, die jetzt tatsächlich dann auch erstmal, wie gesagt, erstmal von der Main Tour fallen. Die Frage ist da, ob sie überhaupt in die Q-School gehen oder ob man dann auch drüber nachdenkt, seine Karriere zu beenden. Zum Beispiel Robin Hull, der Finne, hat ja bereits angekündigt, dass er wohl seine Karriere dann auch beenden wird. Also für ihn ist dieses Runterfallen von der Main Tour jetzt dann tatsächlich wohl auch das Karriereende. Bei Spielern wie Joe Swale oder Peter Lines bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich denke mal, die werden schon nochmal einen Anlauf über die Main Tour, über die Q-School nehmen. Aber es ist eben hochgradig spannend und hochgradig interessant zu sehen, und auch das macht ja den Reiz der WM-Quali eben aus. Und da ist es dann vielleicht nochmal besonders bitter, wenn man dann eben Lospech hat, weil ja alle Spieler, egal ob Platz 17 oder Platz 128, in der gleichen Qualifikationsrunde starten.
Also wir haben hier noch sehr, sehr viele interessante Ergebnisse dann auch gehabt. Wir können zum Beispiel verraten, dass Liang Wenbo gegen Bassem Eltahan mit 10-0 gewonnen hat. Robert Milkins ist weiter relativ sicher gegen Luke Simmons mit 10-4. Dominic Daly ist weiter 10-5 gegen Chris Totten. Zhu Yuelong mit 10-7 gegen Robin Hull. Du hast es gerade eben erwähnt. Ricky Walden gestern Abend gegen Alfie Burden musste kämpfen mit 10-7. Anthony Hamilton im Veteranenduell hat er gegen James Wattener mit 10-9 gewonnen. Also hier gab es dann sehr viele, ja, sehr interessante Ergebnisse. Rory McLeod, ich habe vorhin noch eine zweite Überraschung angesprochen, der hat gestern gegen David Grace mit 8-10 verloren. Auch den werden wir nicht bei der WM erleben. Er war schon ein-, zweimal im Crucible Theater. Wir müssen noch über die Spieler aus dem deutschsprachigen Raum sprechen, über Lukas Kleckers und Florian Nüssle. Florian Nüssle als Amateur hier angetreten gegen Mai Shiwen mit 3-10, ebenso ohne Chance wie Lukas Kleckers gegen Yan Bingtao, auch mit 3-10 ausgeschieden.
Ja, und für Lukas Kleckers bedeutet dieses Ergebnis, dass er seine Tourkarte ebenfalls verlieren wird. Es hatte sich ja angedeutet, er hätte hier eigentlich mindestens über 2 Matches gewinnen müssen, um da Chancen zu haben, noch in die Top 8 zu kommen, der Einjahresrangliste, sich dort wieder zu qualifizieren. Aber es war dann halt, ja, man muss es dann auch realistisch sagen, die Ergebnisse waren halt nicht gut genug in den letzten 2 Jahren, um dann auf der Main Tour zu bleiben. Er wird sicherlich in die Q-School gehen, wird da auch sicherlich gute Chancen haben. Immerhin hat Lukas ja sich vor 2 Jahren auch durch die Q-School gekämpft. Aber es wird eben auch immer härter, dadurch, dass immer bekanntere und dann auch größere Namen in der Q-School dabei sind. Ein Rory McLeod zum Beispiel, den du gerade angesprochen hast, der auch seine Tourkarte verloren hat. Ein Joe Swale, ein Peter Lines, die werden mit dabei sein. Es sind einige andere Namen, die da durchaus noch runterfallen könnten. Ein Dominic Dale zum Beispiel, der jetzt dann zwar gestern sich mit dem Sieg wieder etwas Luft verschafft hat und in die Top 64 gekommen ist, aber da sind ein paar andere Namen. Auch ein Alex Osenbacher ist da noch nicht sicher. Der sollte tunlichst heute dann auch 1-2 Matches, also nicht nur heute, in den nächsten Tagen 1-2 Matches in der WM-Quali gewinnen, um sich das Tourticket zurückzuholen. Ja, und das Match gegen Yan Bingtao war vielleicht dann auch so ein kleiner Gradmesser für Lukas Kleckers. Wir haben vorher gewusst, es wird nicht einfach werden. Beide deutschen Spieler haben ja nun wahrlich kein Losglück erwischt. Simon Lichtenberg ja trifft dann heute auf Joe Perry. Also auch das sicherlich ein bitteres Los in der WM-Qualifikation. Aber gegen Yan Bingtao hat Lukas am Anfang gut mitgehalten, konnte das Match zum Teil auch offen gestalten, spielte selber Breaks von 97 und 103, kam immer wieder ran, holte sich sogar den ersten Frame und verkürzte dann gegen Ende der Session, als ihm das Match endgültig aus der Hand zu gleiten drohte, sogar noch auf 3-6. Aber in der zweiten Session lief dann nichts mehr zusammen bei ihm, was dann höhere Breaks anbelangt, und Yan Bingtao hat das Match dann sicher gewonnen. Ist schade, da weiß er auch, dass er da deutlich mehr kann. Und ja, Florian Nüssle, der hat es, glaube ich, genossen, hier in der WM-Quali zu spielen. auch er war der klare Außenseiter gegen Main-Tour-Spieler Maishi Wen. Und das hat man dann letztendlich auch gesehen. Kam erst gegen Ende des Matches dann tatsächlich so richtig ins Match rein, als er schon mit 1-9 zurücklag, holte er sich dann nochmal 2 weitere Frames, verkürzte nochmal auf 3-9. Da war die Konzentration beim Chinesen dann, glaube ich, auch so ein bisschen nochmal weg, so kurz vor der Ziellinie mit diesem hohen Vorsprung. Also ja, es sind nicht die besten Ergebnisse aus deutschsprachiger Sicht bisher, aber vielleicht ändert sich ja das dann noch mit vielleicht dem einen oder anderen Sieg von Alex Osenbacher noch. Es wäre zumindest wirklich sehr schön, wenn der Schweizer seine Tourkarte behalten könnte. Und auch Simon Lichtenberg, der ja auf seinem ersten Main-Tour-Jahr ist, den werden wir in der nächsten Saison auf jeden Fall ja auf der Main-Tour haben.
Wir werden auch darüber sprechen in der nächsten Woche. Und wir haben eine ganze Menge vor. Dann auch während der Weltmeisterschaft werden wir unser Daily Sheffield Shots anbieten. Wir werden eine Vorschau noch bringen, nachdem die Auslosung dann gewesen ist. Am Feiertag, am Karfreitag werden wir eine Vorschau noch aufnehmen und werden euch dann ganz, ganz exakt auf diese WM vorbereiten. Also eine ganze Menge Snooker dann in den nächsten Wochen. Natürlich auch vor dem Fernseher auf Eurosport, wenn die WM fast komplett übertragen wird. Das war Christian Oemeke mit seiner Zusammenfassung der ersten Tage der WM-Qualifikation. Wir werden nächste Woche hier auch nochmal drauf schauen. Danke, Christian.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.